Ich freue mich auch wieder mal hier bei euch zu sein in der Gemeinde, um diesen Gottesdienst auch zusammen zu erleben und was weitergeben zu können. Vielleicht für diejenigen, die mich oder uns nicht so kennen, wir sind ja seit vielen, vielen Jahren schon mit euch als Gemeinde verbunden. Damals, als wir noch etwas jünger waren und ausgereist sind in den Nahen Osten, um Menschen dort mit Jesus bekannt zu machen, Jesus Begegnungen zu schenken, habt ihr als Gemeinde euch hinter uns gestellt und gesagt, ihr wollt uns unterstützen, für uns beten und geben, finanziell auch dazu beitragen, dass wir diesen Dienst tun können. Und seitdem wir wieder zurück hier sind, immer weiter, wo wir weiter in diesem Vollzeitdienst sind, Menschen zu helfen, rauszugehen. Wir werden nachher im Bericht noch ein bisschen was dazu hören, wie es jetzt aussieht, unser Leben hinzugeben, damit Menschen Jesus begegnen dürfen. Das, was Heinrich so heute Morgen gesagt. Darum geht's. Jesus hat diese 40 Tage, als er auf der Erde war, ist Menschen begegnet, hat Heinrich uns ja vorher schon gut aufgezeigt. Und dann ist er in den Himmel gefahren. Und was hat er getan? Er hat diesen Auftrag seinen Jüngern gegeben, uns, der Nachfolger. Und hat gesagt, jetzt ist es eure Aufgabe, dass Menschen Jesus treffen. Es ist eure Aufgabe, dass Menschen Jesus begegnen. Haben wir vielleicht schon mal gehört, so diesen Missionsbefehl. Jesus sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern, lehrt sie, tauft sie. Und ich bin überzeugt, dass dieser Auftrag jedem Christen gilt. Nicht nur irgendwelchen Speziellen, die sich irgendwie berufen fühlen, sondern es gilt jedem. Jesus hat es zu all seinen Jüngern gesagt. Es ist jetzt euer Auftrag, hinzugehen. Und dann liest du vielleicht diese Begriffe wie taufen, lehren und merkst, puh, das ist alles nicht so meins. Keine Ahnung, wie man das macht. Da gibt es doch diese Pastoren oder wen auch immer in der Gemeinde, die können das so machen. Aber ist das wirklich für mich? Was hat das mit mir zu tun? Und wie ich vorher schon sagte, ich glaube, dass es wirklich tatsächlich für jeden der Auftrag ist. Und wenn wir mal genau hinschauen, dann sagt Jesus nicht so sehr, geht hin, oder er sagt das schon, aber er sagt nicht, in erster Linie geht es darum, rauszugehen und zu taufen, sondern in erster Linie geht es darum, hinzugehen und Jünger zu machen. Und darum soll es heute gehen. Als Jünger leben, Jüngerschaft leben. Und Jüngerschaft ist auch so ein Begriff. Irgendwie alle haben wir den schon mal gehört, gehört irgendwie zum guten Christen dazu. Wir wollen ja alle irgendwie gute Jünger, Nachfolger sein. Aber so richtig greifbar ist das dann doch irgendwie nicht. So stelle ich zumindest in meinem Leben immer wieder fest. Was heißt Jüngerschaft? Was heißt es, Jünger zu sein, andere zu Jüngern zu machen? Wenn ich andere zu Jünger machen soll, dann muss ich ja selber erstmal verstehen, was es heißt, ein Jünger zu sein. Denn irgendjemand hat ja mich auch zum Jünger oder sollte mich zum Jünger gemacht werden. Was heißt das eigentlich, Jünger sein, Jüngerschaft leben? Und darüber will ich mit euch heute Morgen ein bisschen nachdenken und in die Bibel hineinschauen. Und habe dazu einen Text ausgesucht, der aus meiner Perspektive sehr viel über Jüngerschaft sagt. Im 2. Timotheus schreibt Paulus zum Timotheus, einem seiner Nachfolger. Paulus ist am Ende seines Lebens und er bringt das in einem Satz zusammen. Und er sagt in Kapitel 2, Vers 2, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist letzten Endes Jüngerschaft. Was du von mir gehört hast, das gib anderen weiter. Und hier kommt es nicht darauf an, wie viel du weißt, wie viel du gelernt hast, sondern das, was du weißt, weitergeben. Und wenn du nur eine Sache wüsstest, wenn du nur eine Sache von Jesus verstanden hättest und die gibst du weiter, dann machst du Jüngerschaft. So einfach ist das. Zumindest laut Paulus. Und ich finde, ich habe mich ein bisschen mehr mit diesem Text, mit den ersten zwei Kapiteln im Timotheusbrief auseinandergesetzt. Und für mich spricht dort sehr, sehr viel aus Paulus' Herzen heraus zum Thema Jüngerschaft. Wie lebe ich als Jünger? Wie lebe ich so einen Lebensstil, dass andere in mir Jesus begegnen? Ob ich damit in Edeka oder sonst wo bin, dass Menschen in mir Jesus sehen und ihm begegnen. Denn das ist die Aufgabe, die Jesus mir, die uns auf den Weg mitgegeben hat. Vielleicht kurz zum Hintergrund von diesem 2. Timotheusbrief. Paulus ist am Ende seines Lebens, er ist im Gefängnis und er weiß, es wird nicht mehr lange dauern. Vielleicht kommt er nie wieder raus. Die Perspektive gab es, dass es für ihn wirklich zu Ende geht. Und es ist ein sehr, sehr persönlicher Brief, den er Timotheus schreibt. Er hat Timotheus als einen seiner Nachfolger auserkoren. Er möchte, sagt, Timotheus, ich möchte, dass du das, was ich angefangen habe, weitermachst. Ich möchte, dass du in meinen Fußstapfen gehst, dass du es weiterführst. Und so schreibt er ihm in diesem Brief am Ende seines Lebens. Und gerade die ersten zwei Kapitel gibt einige Anweisungen später, aber gerade die ersten zwei Kapitel sind sehr persönlich, wo Paulus sein Herz ausschüttet und sein Herz zeigt, worum geht es. Wir lesen von Timotheus nachher, dass er viel geweint hat. Wir lesen von Tränen in diesem Brief, an die Paulus sich erinnert. Wir wissen es nicht genau, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass diese Festnahme von Paulus etwas ganz Gravierendes bei Timotheus war. Es muss ihn erschüttert haben. Er war so lange mit Paulus unterwegs, hat viel von ihm gelernt und nun ist sein Meister, sein Lehrer gefangen genommen. Wir wissen weniger über die Umstände, wie das alles gelaufen ist. Aber es könnte gut sein, dass Timotheus in dem Moment, wo Paulus festgenommen wurde, dabei war. Dass dieser Moment ihn so erschüttert hat und er traurig geworden ist. Und Paulus erinnert sich daran, werden wir gleich lesen. Aus den weiteren Versen wissen wir, dass seit der Gefangennahme von Paulus sich viele abgewandt haben und haben gesagt, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Andere haben sich abgewandt vom Evangelium und haben gesagt, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und mein Eindruck ist, dass Timotheus irgendwo dazwischen steht. Erschüttert und ich weiß, was wird die Zukunft bringen? Wie soll ich weiterleben? Was ist jetzt meine Aufgabe, meine Rolle? Und Paulus schreibt diesen Brief an Timotheus, um zu ermutigen, weiterzumachen, vorwärts zu gehen, sich nicht zurückzuziehen, nicht stehen zu bleiben, sondern weiterzumachen. Und ich habe einige Punkte herausgearbeitet aus diesen ersten zwei Kapiteln dieses Briefes, die mich persönlich herausfordern, ansprechen und ich glaube, die ganz viel von dem beschreiben, wie wir als Jünger leben können und dementsprechend Menschen für Jesus bekannt machen. Erst schreibt er in Kapitel 1, Vers 3, ich danke Gott, den ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, denn wenn ich unablässig an dich denke, in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Und dabei halte ich in Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Louis und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Und ich bin überzeugt auch in dir. Und dann gibt er eben den ersten Punkt mit, wie Timotheus zu leben hat. Und er sagt ihm, nutze deine Gabe, die in dir ist. Wir lesen ab Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Handauflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, deine Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Handauflegung meiner Hände in dir ist. Jesus hat jeden von uns begabt. Vielleicht kennst du deine Gabe nicht. Wie auch immer, aber jeder von uns ist begabt. Das wissen wir aus der Bibel. Jeder Nachfolger Jesu hat eine Gabe. Du hast bei der Geburt bestimmte Gaben und Fähigkeiten mitbekommen, aber auch in dem Moment, wo du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, bekommst du geistliche Gaben. Und genau das spricht Paulus hier an. Weil Timotheus sagt, als wir dir die Hände aufgelegt haben, bist du begabt worden von Gott. Und jetzt ermutige ich dazu, entfach das wieder neu. Und es scheint so, als wenn bei Timotheus seine Gabe ein Stück weit pausiert hat. Vielleicht durch diesen gravierenden Moment, durch die Gefangennahme Paulus, durch die Umstände, die da waren, durch die Verfolgung, die das teilweise, den Druck, den das teilweise auf die Christen ausgeübt hat, dass er sich zurückgezogen hat. Und erst einmal eine Zeit lang, zumindest so scheint es, nicht in seiner Gabe gelebt hat. Und Timotheus ermutigt und sagt, hey, das, was in dich hineingelegt worden ist, das lebe aus. Versteck das nicht. Fach es wieder neu an. Ja, wie so ein Stück die Kohlen, die wir dann neu anfachen, neu Wind drauf machen, pusten und dann kommt die Flamme wieder neu. Bring sie wieder neu zum Brennen. Das ist das Bild, was hier hintersteckt. Lass es nicht verglühen. Lass es nicht tot werden. Gott hat etwas ganz Besonderes in dich hineingelegt. Du bist begabt, also leb deine Gabe. Was ist es bei dir, das dich herausfordert, nicht in deiner Gabe zu leben oder deine Gaben nicht auszuleben. Vielleicht kennst du sie nicht, vielleicht hast du dich noch nie damit beschäftigt. Vielleicht hast du dir selbst immer wieder den Satz gesagt oder durch andere gehört, naja, du taugst nichts, du bist zu nichts begabt oder wie auch immer. Aber das ist nicht das, was Jesus sagt. Jesus sagt, jeder von uns hat eine Gabe, du bist begabt. Kennst du deine Gabe? Petrus schreibt zu den Nachfolgern in seinem Brief, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Er sagt nicht, wenn du eine Gabe bekommen hast, dann sollst du dienen. Nein, er sagt, jeder mit der, die er bekommen hat. Irgendeine Gabe wirst du von Gott bekommen hat. Und wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott in uns so vielfältigerweise schenkt. Wir sind auf vielfältige Art und Weise begabt. Ein bisschen haben wir es ja gerade durch die Blumen mitbekommen. Jeder von uns auf eine andere Art und Weise. Das Ziel ist immer das gleiche. Menschen zu dienen, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Und das ist der erste Schritt, wenn wir Jünger leben wollen. Wenn wir Jüngerschaft ernst nehmen, wenn wir Jüngerschaft selber leben wollen und andere zu Jünger machen wollen, unsere Gabe zu leben. Und wenn du dich noch nie damit auseinandergesetzt hast, dann lies einmal die Listen, die Stellen in der Bibel, wo über Gaben gesprochen wird. Wenn du sie selber nicht findest, fragt euren Pastor, die Gemeindeleitung, die werden euch sicherlich helfen können, wo du in der Bibel nachschauen kannst, wo Gaben beschrieben werden. Du kannst auch einfach Gott fragen und sagen, womit bin ich begabt? Zeig's mir. Probier es einfach aus. Probier mal etwas. Mach etwas und leb. Und wenn du merkst, da bekommst du Bestätigung und da kommen Dinge in Bewegung, dann ist genau das, was Paulus zum Timotheus schreibt. Du entfachst wieder neu deine Gabe oder überhaupt erst mal deine Gabe. Und nutze deine Gabe und lebe sie. Das ist der erste Schritt in Richtung Jüngerschaft. Und das zweite ist, dran zu bleiben. Eigentlich klar, aber irgendwie dann doch nicht und immer wieder herausfordernd in unserem Leben. Ich habe vorher schon gesagt, bei Timotheus waren es die Umstände, war es das Leben, die Gefangennahme von Paulus, die ein Stück weit zurückgeworfen hat. Und die ihn wahrscheinlich, so scheint es mir zumindest in diesem Text, vor die Frage gestellt haben, macht das Ganze noch Sinn? Lohnt es sich für mich? Oder habe ich vielleicht auf die falsche Karte gesetzt? Jeder von uns kommt immer wieder an irgendeinen Punkt, wo wir so eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen und die Frage bewusst oder unbewusst stellen, lohnt es sich für mich noch? Oder ziehe ich hier gerade den Kürzeren, wenn ich weitermache? Und das will niemand von uns. Und so schreibt Paulus in den nächsten Versen zu Timotheus, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Schäme dich nicht für das Zeugnis, schäme dich nicht für mich. Leide mit uns. Auch wenn es sich vielleicht jetzt gerade so für dich anfühlt, als wenn es der verkehrte Weg ist, als wenn die Kosten-Nutzen-Rechnung gerade nicht so aufgeht für dich. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Und dann Vers 12. Aus diesem Grund erleide ich dieses auch, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, das du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Nimm dir mich zum Vorbild, nicht die anderen, die bei dem ersten Druck weglaufen und wegspringen. Ich soll dein Vorbild sein. Halte dich an das Muster der gesunden Worte. Dieses edle, Vers 14, dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt ja, dass sich viele von mir abgewandt haben, die in der Provinz Asien sind. Und dann Kapitel 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und Vers 3. Und du erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Christi. Wenn wir das alles zusammenfassen, können wir sagen, bleib dran. Gib nicht auf. Egal, was die Herausforderungen gerade sind in deinem Leben. Es wird nicht immer alles glatt laufen. Zumindest, wenn ich in mein Leben zurückschaue, ist vieles nicht so glatt gelaufen, wie ich es gerne hätte. Und wahrscheinlich werden auch die nächsten Jahre mit Jesus auch nicht so glatt laufen. Bei Jesus ist auch nicht alles glatt gelaufen. Aber darum geht es nicht. Jesus hat uns kein einfaches Leben versprochen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das setzt sich manchmal so uns fest und manchmal wird das auch so gesagt. Ja, komm zu Jesus und es wird alles gut. Es wird vieles gut, aber nicht alles. Manches wird manchmal danach noch schwerer und herausfordernder. Aber darum geht es nicht. Jesus hat uns eine sichere Ankunft versprochen und nicht eine sichere Reise. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Und wenn wir auf die Umstände in unserem Leben schauen, dann werden wir manchmal enttäuscht, weil wir es uns anders vorgestellt haben. Wir wünschen es uns alle anders. Wir werden enttäuscht von Menschen, auf die wir gesetzt haben, enttäuscht von Menschen, die uns vorangegangen sind, die uns mal Vorbilder waren und jetzt nicht mehr so dabei sind. Schaue ich allein in mein Leben zurück, wie viele von Menschen, mit denen wir zusammen den Weg gegangen sind, mit denen wir gemeinsam gestartet haben, Menschen, die teilweise meine Begleiter, meine Vorbilder waren, sind heute nicht mehr dabei, haben sich von Jesus abgewandt. Das bringt Enttäuschungen. Aber schaue ich auf diese Menschen und lasse mich mit enttäuschen, lasse ich mich entmutigen? Oder schaue ich auf Jesus und sage, es lohnt sich, weiter dran zu bleiben? Und wenn meine Kosten-Nutzen-Rechnung gerade nicht aufgeht, dann habe ich zumindest für mich gesagt oder wir für uns, dann haben wir noch nicht alles mitberechnet. Dann sehe ich eben noch nicht alles. Aber Jesus schaut anders auf mein Leben und für ihn geht es immer auf. Und ich möchte dranbleiben. Ich möchte nicht aufgeben, egal was kommt. Denn auch in dem Dranbleiben, in dem Nicht-Aufgeben, sind wir Vorbilder für andere. So wie du deine Gabe lebst, bist du ein Vorbild für andere, die nach dir kommen. Wenn du dranbleibst und nicht aufgibst, bist du ein Vorbild, die nach dir kommen und die sich die Orientierung brauchen. Und wenn Paulus zum Timotheus sagt, was du von mir gelernt hast, das gib anderen weiter. Dann gibst du weiter, wie man lebt, wenn es schwierig wird, wenn es herausfordernd wird. Aufgeben kann jeder. Aber gerade in schwierigen Zeiten brauchen wir Menschen, brauchen wir Vorbilder, die dranbleiben. Und du kannst so ein Mensch für jemand anderes werden, der nach dir kommt, der Orientierung sucht, der sich die Frage stellt, wie lebe ich, wenn Druck kommt? Wie lebe ich, wenn es schwierig wird? Und ich hoffe, dass wir alle an den Punkt kommen, dass wir sagen können, wie Paulus, schau auf mich. Und dann weißt du, wie es funktioniert. Also wir leben unsere Gabe, wir bleiben dran, wir geben nicht auf. Und das, was wir vorher schon gelesen haben, das ist der dritte Punkt. Wir geben weiter, was wir gelernt haben. Gib weiter, was du gelernt hast. Kapitel 2, Vers 2 bis 7 heißt es, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Was du von mir gehört hast, das gib weiter. Ich dachte vorher schon, das ist einer der Schlüsselverse für mich, wenn es um Jüngerschaft geht. Interessant ist, was Paulus hier nicht sagt, wenn es um Jüngerschaft geht. Er sagt nicht, such dir ein richtiges Programm. Geh in die nächste christliche Buchhandlung und schau dir eins von den vielen Jüngerschaftsprogrammen aus und mach es dann. Er sagt auch nicht, geh auf eine Bibelschule, mach eine dreijährige Ausbildung oder studier Theologie oder sonst etwas, dann weißt du, wie Jüngerschaft funktioniert. Versteht mich nicht falsch, das sind alles gute und richtige Dinge. Und das können wir tun, sollen wir tun. Wenn Gott dich dazu beruft, dann tu es. Aber das ist keine Voraussetzung für Jüngerschaft. Jüngerschaft ist, das, was ich gelernt habe, das gebe ich anderen Menschen weiter, damit sie es auch anderen weitergeben können. Und wie ich schon vorher sagte, es ist gar nicht so wichtig, wie lange wir mit Jesus unterwegs sind. Ob heute dein allererster Tag mit Jesus ist, dann gehe ich mal davon aus, dass du heute etwas von Jesus verstanden hast. Und selbst wenn es nur die Tatsache ist, es lohnt sich, mit Jesus zu gehen, dann kannst du das heute jemand anderem weitergeben. Und dann lebst du Jüngerschaft. Denn das ist das, was du gelernt hast, das gibst du weiter. Und wenn du 20 Jahre mit Jesus oder noch länger oder so wie Heinrich 47 Jahre unterwegs bist, dann hast du viel gelernt. Und dann das weiterzugeben. Es geht bei Jüngerschaft nicht darum, Wissen anzueignen und Wissen anzuhäufen. Das ist unser Problem in der westlichen Welt. Wir haben alle solche großen Köpfe, wenn es um christliches Wissen geht. Wir wissen so viel, aber es anzuwenden, es vorzuleben, daran scheitert es oft. Und darum geht's. Zeige den Leuten nicht das, was du weißt, sondern gib weiter, wie man lebt. Darum geht's um Jüngerschaft. Und dazu fordert uns Paulus und Jesus heraus. Jünger sind Lernende, und Lehrende. Ich lerne heute immer noch, ich gehe mal von aus, Heinrich auch nach seinen 47 Jahren, wir kommen eigentlich nie an den Punkt, und wenn du an dem Punkt bist, dann hast du wahrscheinlich noch was zu lernen, wo wir sagen, es ist genug, ich habe genug gelernt, ich kann mich zur Ruhe setzen. Noch keinen echten Jünger getroffen, der das gesagt hat. Unser Weg geht immer weiter, wir lernen immer weiter. Wir sind Lernende, wir lernen jeden Tag dazu. Wir sind aber auch Lehrende. Das, was ich gelernt habe, gebe ich weiter. Wir sind kein Schwamm, der nur aufsaugt, sondern wir sind so ein Durchlauferhitzer. Wir geben weiter, was wir gelernt haben. Egal, wie viel du weißt. Und wenn es nur eine einzige Sache ist, das darfst du weitergeben. Das Problem, glaube ich, was ich sehe ein Stück weit, ist, dass wir Nachfolge, Christsein zu etwas sehr Privatem gemacht haben. Jeder lebt das so für sich. Wir kommen vielleicht noch in den Gottesdienst zusammen, tauschen da ein bisschen pseudomäßig aus, hören uns eine Predigt an, aber wir haben relativ wenig Gemeinschaft. Die letzten Jahre Corona haben vielleicht auch noch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass tiefe Gemeinschaft gelebt wird, dass wir einander begleiten können, dass wir voneinander wissen, wo steht der andere. Wir leben oft so eine Distanz. Aber Jesus geht es um Beziehungen. Jesus geht es darum, dass wir miteinander Leben teilen und im Leben voneinander lernen und da weitergeben, wo ich sehe, der andere hat eine Not, der andere braucht etwas und ich kann etwas weitergeben, dann tue ich es. Ich lebe nicht mein privates Leben und sage, das ist deine Sache und das ist meine Sache, sondern wir gehen gemeinsam diesen Weg. Und deswegen bleiben wir dran. Und deswegen gehen wir, bemühen uns, geben alles, was wir können, um Vorbilder für andere zu sein, um andere zu lehren, anderen das weiterzugeben, was ich von Jesus gelernt habe. Jüngerschaft ist nicht kompliziert. Und den letzten Punkt, den ich hier in diesen Kapiteln sehe, und wenn es um Jüngerschaft geht, ist die Blickrichtung. Schau auf Jesus. Kapitel 2, Vers 8, schreibt Paulus zum Timotheus, und halte im Gedächtnis Jesus Christus. Aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach dem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Und darum ertrage ich alles standhaft um der auserwählten Willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Schau auf Jesus, oder wie Paulus es sagt, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Denk immer wieder an ihn, fokussiere dich immer wieder auf ihn. Um ihn geht es. Er ist doch derjenige, dem du irgendwann mal begegnet bist und gesagt hast, dir will ich nachfolgen. Ich will alles hinter mich lassen und dir nachfolgen. Und dann kommen diese Umstände in unserem Leben und der Blick wird auf alles Mögliche gelenkt. Und gerade in diesen Tagen vielleicht, wo wir merken, es ist so ein Durcheinander in dieser Welt. Da sind so viele Dinge, die uns Sorge bereiten. Wie wird das werden mit dem Krieg in der Ukraine? Wie wird das werden, wenn das Gas abgeschaltet wird? Wie wird das werden? Wie wird das werden? Und dann kommen all diese Begriffe mit Atomraketen und was weiß ich nicht alles, was uns da Sorge bereiten kann. Und wir schauen vielleicht in eine besorgniserregende Zukunft. Und da gibt es noch viel, viel mehr Dinge, die wir jetzt hier anführen könnten, die uns Sorge bereiten. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen ist es umso wichtiger, immer wieder auf Jesus zu schauen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, um ihn geht es. Es geht nicht um ein einfaches Leben hier auf dieser Erde. Es geht nicht um Ruhe und Wohlstand, auch wenn wir uns das alle wünschen und das oft kommt, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber das ist nicht der Grundstandard. Jesus wird hier beschrieben als derjenige, der von den Toten auferstanden ist. In Jesus ist Rettung und in ihm ist die ewige Herrlichkeit. Die ewige Herrlichkeit, eine besondere Zukunft wartet auf uns. Schauen wir auf die Umstände, schauen wir auf das Leben hier jetzt, dann stellen wir fest, es ist so viel Chaos und es bereitet uns Sorge. Schauen wir auf Jesus, dann wissen wir, wir haben eine ewige Herrlichkeit vor uns. Und ich weiß nicht, was du mit dem Begriff Herrlichkeit und ewig verbindet. Mein Problem war früher, dass ich es mit Langeweile verbunden habe. Ich hatte diese Bilder im Kopf, im Himmel alles weiß, Straßen aus Gold. Das ist für mich der Inbegriff von Kitsch. Ich dachte, da will ich nicht hin. Das erinnert mich an die kitschigen arabischen Wohnzimmer, wo wir so viele Jahre gesessen haben. Aber an nichts Schönem. Was will ich da? Und dann haben wir noch die Hafenmusik und diese langweiligen Lieder. Das war mein Bild von Himmel. Und mein Verlangen war eigentlich viele Jahre, auch wo ich schon Jesus nachgefolgt bin, auf der Erde ist eigentlich der coole Platz. Und Himmel, ich will dahin, weil ich nicht in die Hölle will. Aber eigentlich will ich viel lieber hier bleiben. Und das war mein Problem. Bis ich verstanden habe, Herrlichkeit im Himmel, das ist etwas ganz anderes. Das würde jetzt zu weit führen, aber für mich ganz kurz, und darauf freue ich mich besonders, wenn Gott Himmel und Erde vor dem Sündenfall wunderbar geschaffen hat, perfekt geschaffen hat, glaube ich mittlerweile, dass der neue Himmel und die neue Erde mindestens genauso gut sind. Und wenn das, was ich hier als gut und schön erlebe und sehe, von Sünde schon gefallen ist, Paulus sagt, die ganze Natur sehnt sich nach Erlösung, wie wird dann der Himmel sein, der perfekt ist? Und das macht mir unheimlich Freude, weil da kommt etwas ganz Großartiges auf mich zu. Hey, und es sind Dinge, die ich in diesem Leben verpasse. Es sind Dinge, die ich unheimlich gerne tun würde, wahrscheinlich nie tun werde, weil ich einfach nicht die Zeit und das Geld dafür habe. Aber weißt du was? Im Himmel habe ich eine ganze Ewigkeit dafür. Und dann werde ich es tun. Vielleicht werde ich mal mit Jesus eine Wanderung machen. Vielleicht werde ich mal mit Jesus an einem Strand liegen und wir werden uns unterhalten. Und ich kann noch vieles, vieles mehr aufzählen. Halte in Erinnerung Jesus. In ihm ist die Erlösung. In ihm haben wir eine wunderbare Zukunft, die Herrlichkeit vor uns. Und wenn das alles in diesem Jesus drinne liegt, ist es dann nicht das Beste und das Sinnvollste, das zu tun, was er gesagt hat, nämlich hinzugehen und anderen von diesem Jesus zu erzählen, damit die, die heute von diesem Jesus noch nichts wissen, auch erfahren dürfen, dass in ihm Rettung und Herrlichkeit ist. Und das ist Jüngerschaft. Dazu bist du begabt. Paulus ermutigt dich und Jesus, dran zu bleiben, deine Gabe zu leben und das, was du gelernt hast, weiterzugeben und immer wieder auf Jesus zu schauen. Dann bist du ein guter Jünger und wirst andere zu Jüngern machen. Amen.